ARD.
Hallo zusammen, Zeit für neue, wichtige und witzige Wissenschaft. Hier ist Fakt ab, euer Lieblingspodcast, will ich hoffen. Wir gucken, was in der Wissenschaft so los war. Heute sind mit dabei Sina Kürz und Eneas Roch, der Stammesfürst der Statistik.
Nein, ich habe das voll vergessen, dass du immer solche Titel hast.
Ich habe sie letztes Mal auch vergessen.
Ich bin immer noch nur die was war ich denn nochmal, die Baroness des...
Binärsystems, weiß ich nicht. Das passt doch auch zu Astro.
Ja, stimmt, genau. Die Gräfin der Gravitation hatte ich, glaube ich, mal. Ist ja auch egal, hier ist sie ja kurz. Ich bin auch dabei, auch ohne Titel darf ich hier mitmachen. Jeder ist bei Fakt ab immer willkommen.
Wir haben was ziemlich Cooles für euch diese Woche. Ich habe, es ist einfach unglaublich. Ich traue mich gar nicht so auszusprechen als Thema. Ich habe dabei das Thema Kopftransplantation.
Also, okay. Es klingt, ja, wir reden einfach nachher darüber. Ja. Ich habe nettere Sachen dabei, Sachen aus der Tierwelt. Das erste ist gar nicht mal so krass wissenschaftlich, würde ich sagen. Aber ich habe entdeckt, es gibt eine neue Airline, eine Fluglinie, die explizit für Hunde ist. Und die heißt Bark Air. Das ist mein Fund der Woche, auch wenn ich gar keinen Hund habe. Aber wenn ich mal einen habe, dann kann ich mit Bark Air von London bis New York fliegen. Und mein Hund darf neben mir... nicht im Cockpit, mein Hund darf neben mir.
Das wäre eine coole Airline, genau. Würde ich sofort buchen.
Ja, wer will nicht
Landeklappen raus. Achso, jetzt.
Ja klar, wer will nicht einen Pudel als Co-Pilot haben, klar. Nein, die Hunde sitzen natürlich nicht im Cockpit, die Hunde sitzen ganz normal auf Sitzen in der normalen Kabine, wo alle anderen auch sitzen. Das ist die Entdeckung der Woche für mich, auf jeden Fall.
Da hast du meine wichtigste Frage schon beantwortet. Ich dachte gerade, also sagtest Airline für Hunde, der Hund kann dann irgendwie alleine nach New York fliegen.
Kann er bestimmt auch in Zeiten von KI, gar kein Problem. Und Hunde sind ja auch intelligent, je nachdem können die das bestimmt. Aber, also fliegen schon, ich weiß noch nicht, wie es mit Landen und Starten ist. Aber hier geht es darum, dass der Hund transportiert wird, weil Hunde, also besonders große Hunde irgendwie in Flugzeugen transportieren, ist ja jetzt nicht so easy für die Hundebesitzer, denn es gibt da ja bestimmte Regularien, dass die zum Beispiel nur als Fracht irgendwie in diesem Frachtraum mitfliegen dürfen. Ne? Also besonders kleine Hunde. Ich habe mich da mal schlau gemacht, wie das bei zwei sehr bekannten Airlines in Deutschland ist, deren Namen ich nicht nenne. Die befördern Tiere bis 8 Kilo, kannst du mit in der Kabine in so einem kleinen Täschchen nehmen und alles darüber muss, auch alle anderen Tiere, also nur Hunde und Katzen, für die gilt das, aber für alle anderen Tiere und halt Hunde, Katzen, die mehr als 8 Kilo wiegen, welche Katze auch immer über 8 Kilo kommt, musst du halt, ja genau, wenn sie ein bisschen sehr viel Futter bekommen hat, die musst du halt anders transportieren. Da gibt es dann entweder diese Frachtgeschichten, da gibt es spezielle Spediteurfirmen in Deutschland, aber in amerikanischen Airlines gibt es ja auf jeden Fall auch so diese Möglichkeit, die Hunde im Frachtraum zu transportieren. Und das ist für Hunde natürlich nicht cool. Und ich kann nicht mehr, denn der CEO von Bark Air, Matt Mika heißt der, hat extra, um das nochmal zu dokumentieren, wie schlimm dieser Transport für Hunde ist, sich selber in eine Transportbox gesperrt und einen 4-Stunden-Flug auf sich genommen im Frachtraum in der Transportbox. Und hat das dokumentiert und das ist wundervoll. Er hat so eine kleine Transportbox, also nicht klein, aber eine, in die er reinpasst, klettert da rein, sitzt dann halt da drin, hat so Gitter vor sich und dann wird er wirklich auf einem von diesen, kennst du diese Caddy-Autos, die ganzen Koffer dann irgendwie zum Flugzeug fahren, da ist er dann auch aufgeladen und fährt zum Flugzeug, wird da eingeladen und ist dann da im dunklen Frachtraum und dokumentiert das und erzählt auch, wie er sich dabei fühlt, dass das Flugzeug sehr laut ist, dass er irgendwie ganz desorientiert ist und sich unwohl fühlt und es wackelt alles und so. Und sein Fazit, es muss einen komfortableren Weg für Hunde geben.
Und als er rauskam, hatte er dringend Lust auf eine Portion Chappie. Ja, ja, also direkt aus der Hundeseele ins Protokoll geschrieben. Das war bestimmt eine sehr super Dokumentation.
Ja, und ich dachte Marketing. So, okay. Also ich finde es ja an sich sinnvoll, ja, wenn du deinen Hund nicht sowas aussetzen möchtest und denkst, okay, kann ich den nicht einfach mit in die Kabine nehmen, wenn er sich benimmt, ne? Man kann ja irgendwie anleihen oder ich weiß es nicht, je nachdem, wie lang die Flüge sind. Aber das, was Bark Air da anbietet, ist ein bisschen krasser. Also das ist auch nicht so eine normale Boeing, wie die Hunde, wo die Hunde drin sitzen, sondern so ein Business-Jet, wo eigentlich nur so 10, 12 Leute eigentlich reingehen. Und diese Hunde fliegen wirklich First Class, also die kriegen da irgendwie so ein, die kriegen einen eigenen Passport, die haben so ein privates Terminal, die müssen auch nicht irgendwie anstehen und warten, die können direkt zum Flugzeug laufen.
Also ein Passport hast du ja sowieso, du hast für Haustiere...
Ja, aber der Hund doch nicht,
natürlich,
oder?
Du hast für Haustiere einen Pass, wo drin steht, wo die registriert sind, was die geimpft bekommen haben und so.
Ja, aber die kriegen nochmal, ja, ich
kenne das, aber das ist extra.
Aber es ist ja eine andere Art von Dokument, also die kriegen wirklich so ein, das sieht halt aus wie für einen Menschen, so. Oder hat ein Hundereisepass auch ein Foto, ein offizieller?
Ob das wohl biometrisch ist? Jetzt nicht hecheln.
Ja,
genau. Nehmen Sie bitte die Zunge rein.
Richtig, genau. Ja, und ich habe mir das mal bei einer Influencerin angeguckt, wie die dann da mitgeflogen ist. Und die kriegen ein eigenes Menü, die kriegen ein Doppel-Champagne, die kriegen ein Canapé mit dem schönen Namen Frosted Socks. Auch nicht schlecht. Ja, und es ist einfach völlig übertrieben. Ich habe mal geguckt, ein Flug im Dezember wollte ich mal buchen für meinen imaginären Hund und mich. Von London nach New York kostet dann $9,000. Ja, weiß ich nicht, ob man das so dringend braucht.
Ist doch ganz klar. Also auch, warum das nicht so eine riesen Boeing oder soll ja auch andere Hersteller geben, das zum Thema, ich nenne keine Hersteller. Wie viele Leute würden denn mit ihrem Hund verreisen? Zumal jetzt nicht, man sagt, also hier in Deutschland zum Beispiel, ich nehme den Fifi mit nach Malle, sondern nach New York. Was willst du denn in New York mit einem Hund? Also bitte, ne, das ist auch ein Reiseziel, was, glaube ich, nicht besonders hundefreundlich ist generell. Also da wirst du nicht ein...
Ja, aber das ist halt der Punkt.
Da wirst du nicht irgendwie 300 Plätze vollkriegen, denke ich. Deswegen nimmst du einen
kleinen Flieger. Ja, aber dann bist du ja ein relativ normaler Hundehalter. Weißt du, es gibt ja Menschen, die behandeln ihre Hunde einfach wie Menschen und wie Kinder und wollen ihren Hunden dann wirklich, die wollen dann, dass die ein tolles Canapé und Doggy Champagne bekommen, weil das ist doch sowas Tolles für die Hunde. Und dem Hund ist es natürlich völlig egal, was er da trinkt, also
nein,
hat das so
nein.
Eine Flüssigkeit.
Der Hund möchte dringend im Empire State Building auf der Besucherterrasse fotografiert werden.
Ja, genau, der möchte all das, all die Luxuriositäten möchte der, die der Besitzer auch hat. Aber so sind Menschen nun mal und ich finde das ein bisschen krass. Ich habe da mal nachgeforscht, es gibt eine Anthropologin, habe ich ein Interview gefunden, die Shelley Walsh heißt die, von der Boise State University und die forscht im Bereich Anthrozoologie und da geht es darum, wie Menschen und Tiere miteinander interagieren oder in dem Fall vor allem Menschen zu Tieren und es gibt ja wirklich Leute, die sich so übertrieben um ihre Hunde kümmern, dass es wirklich wirkt, als wären das Kinder. Und das nennt man Alloparenting, wenn Menschen Nachkommen, sag ich mal, pflegen, die eigentlich biologisch nicht die eigenen sind. Also wenn du dann so einen Welpen bekommst und betüttelst den und tust alles für den und so weiter und kümmerst dich um den wie ein Kind, das ist einfach so ein typisches, weiß nicht, so ein typisches Ding, was wir noch aus den Jäger- und Sammlerzeiten anscheinend drin haben, sagt sie, dass man sich um den Nachwuchs von anderen kümmert, wenn die anderen gerade zum Jagen und Sammeln gehen.
Aber
und
Sekunde mal, stopp, ja, Nachwuchs. Und dann sagst du Welpen.
Ja, Nachwuchs, aber die Leute behandeln es ja wie Kinder. Ja, aber die Leute behandeln die Tiere ja wie Kinder oder wie Menschen und tun alles, von dem sie das Gefühl haben, dass es für die Tiere das Beste ist. Und das kann man so ein bisschen gleichsetzen in diese, oder zumindest so ein bisschen darauf zurückführen, dass Menschen einfach so diese Gene noch in sich tragen, dass sie sich eben um, ja, Nachwuchs ist ein schlechtes Wort dafür, wenn es nicht annähernd der biologische Nachwuchs sein kann, aber dass du dich eben um Nachkommen kümmerst, die nicht deine eigenen sind. Und das artet dann halt manchmal aus.
Nachkommen, die nicht meine eigenen sind, also die definitiv niemals, nicht mal arteigen.
Okay, gib mir eine bessere Definition, ich weiß, aber Menschen können sowas auch auf Tiere übertragen.
Ich verstehe schon, was
du sagen
willst.
Das ist ja das Verrückte an Menschen. Ja, aber ob die dann wirklich Doggy Champagne brauchen, das weiß ich auch nicht.
Ich bin ja vielseitig interessiert und offen für alles, aber die Meldung, die zieht mir echt die Schuhe aus. Ein Startup hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie künstliche Intelligenz mit der neuesten Robotik kombinieren wollen für das weltweit erste Kopftransplantationssystem.
Kopftransplantation?
Ja.
Also, wenn ich eine Nierentransplantation, wenn ich eine neue Niere brauche. Und wenn ich einen neuen Kopf brauche, kann ich mich anmelden für einen neuen Kopf?
Also, wenn du einen neuen Kopf brauchst, bist du tot.
Ja, aber was soll das dann? Also, ich halt auch.
Head Transplant ist ein bisschen irreführend. Der Use Case, den sehe ich durchaus. Der ist der folgende. Du hast einen schweren Unfall, bist querschnittsgelähmt oder Schlimmeres, dein Körper ist total Schaden. Mhm. Und jetzt sagt man, okay, wenn deine Lunge kaputt ist, kannst du eine neue einbauen, also eine andere. wenn deine Niere versagt, kannst du von jemand anderem die Niere da einbauen. Wieso, wenn dein Körper versagt, nicht einfach einen anderen Körper anbauen? Ein Spenderkörper? Man nehme einen Spenderkörper von einem jungen, gesunden Menschen, der aber schon hirntot ist. Warum sollte man das nicht machen?
Ach so, also ich brauche keinen neuen Kopf, sondern alles. Das wird transplantiert. Okay, alles andere wird transplantiert. Ja. Okay, das macht schon viel mehr Sinn.
Ja, ja.
Erzähl mal, wie sowas bitte möglich sein, also wie das nur annähernd möglich sein kann, weil dann muss ich ja meinen ganzen Körper, den ich da habe, abtrennen, ne?
Das ist einer der essentiellen Schritte dieser Behandlung.
Das ist einfach Mass-Attacks. Hast du Mass-Attacks gesehen?
Ja, natürlich.
Genau das ist das. Genau das.
Ja. Okay. Also so ein Herz anschließen, sage ich mal, ist ja auch nicht ohne. Ne? Herztransplantation. Ja. Im Vergleich zum ganzen Kopf ist jetzt Herz, wie ich das verstehe, eher so eine klempnerische Herausforderung. Also du musst Leitungen richtig verbinden, durch die irgendwie Flüssigkeit strömt. Hier sind jetzt nicht nur Flüssigkeitsleitungen und Gasleitungen, sondern hier sind es vor allen Dingen Nerven. Und so wie ich das verstanden habe, ich wollte erstmal gucken, also ich habe gemerkt, ich verstehe gar nicht Herztransplantation. Wenn du ein Herz transplantierst, dann schließt du dieses neue Herz nicht an das Nervensystem an. Also du hast dann, du schließt die Rohre an, drehst die Muffe fest, aber Nerven abgetrennt, egal, Pech. So, Herz schlägt da trotzdem.
Ja gut, aber das kann ich ja, ich kann mein Herz ja auch nicht selber so steuern, oder? Also deswegen
ist schon,
oder
was für Nerven. Dass ein Herz irgendwie eine Verbindung hat zum Gehirn.
Ja, wird es schon haben, ne? Aber.
Also offenbar kommst du mit einem Spenderherz ganz gut ohne Nervenverbindung zum Nervensystem klar. Hier ist die Sache natürlich ganz anders. Hier musst du vor allen Dingen Nerven verbinden. Der Rest ist eher, sag ich mal, eine chirurgische Herausforderung. Und es muss schnell gehen, weil Kopf ab und erst dann gucken, haben wir vielleicht einen Spenderkörper, wäre nicht die erste Strategie, die ich ausprobieren würde.
Außer bei Mass-Attacks, da geht es.
Und die machen das so. Wir nehmen zwei Roboter und die operieren Spender und Empfänger gleichzeitig, damit du keine Zeit verlierst. Und die ganze Umgebung ist runtergekühlt auf 5 Grad, weil das gut ist für das Prozedere. Ich glaube auch, das ist ganz gut, das einen Roboter machen zu lassen, weil bei 5 Grad, wer weiß, ob du die feinsten Nerven operieren kannst, wenn du die dicken Schafsfellhandschuhe anhast.
Also die Fäustlinge am besten, ja.
So, ich habe jetzt irgendwas durchdrehen, das war der einfache Teil. Und es ist durchaus auch geschickt, so einen Roboter zu nehmen, glaube ich. Es gibt auch eine Animation, die zeigen dann, weil der Roboter kann ja ganz, ganz, ganz feine Bewegungen ausführen, die du gar nicht hinkriegen könntest.
Ja, das gibt es ja auch oft, dass jetzt, das wurde schon oft besprochen, ne, dass man in der Chirurgie irgendwie Roboter nutzen möchte, die diese Operationen durchführen.
Warst du mal in so einer Fertigungshalle, wo irgendwas gebaut oder geschweißt wird?
Nee, aber ich habe Videos gesehen und ich finde das sehr, sehr gruselig und aber auch sehr beeindruckend, wie schnell und präzise da auch die feinsten Bewegungen funktionieren können.
Und das sind ja so Riesenarme und die sind ja fast wie ein menschlicher Arm, nur dass sie halt jedes Gelenk komplett drehen können und damit kriegen die ja Bewegungsabläufe hin. Die sehen immer aus wie eine optische Täuschung. Du denkst, wie ist der jetzt dahin gekommen? Sondern einfach, weil die so, obwohl die aussehen wie ein normaler Arm, einfach ein bisschen mehr Flexibilität haben und schon können die ganz andere Bewegungen machen. Ich finde das total cool. Naja, also die sagen jetzt, wir operieren mit einem Roboter, der mehrere Arme hat. Das klingt auch gut, da kannst du gleichzeitig an mehreren Baustellen rumprockeln. Die Frage bleibt, wie macht man das mit den Nerven?
Ja.
Nerven zusammennähen ist vielleicht etwas schwierig, so mit Nadel und Faden. Das Geheimnis heißt wohl Polyethylenglykol. Damit können durchtrennte Nerven wohl wieder zusammenwachsen. Ich habe das mal nachgeguckt und folgenden Satz gefunden. Eine orale Einnahme verursacht einen moderaten Durchfall und führt damit zu einer schnellen Entleerung des Darms.
Aber es gibt das hat deine Recherche ergeben, als du dieses Mittel einmal gesucht hast.
Ja, der erste Treffer.
Was nicht wichtig ist für die Transplantation, oder?
Es gibt wohl auch Forschungsarbeiten, die andeuten, dass das beim Regenerieren von Nerven hilft. Diese Methode, so Nerven heilen zu lassen, kommt wohl aus Düsseldorf tatsächlich. Ob du jetzt damit ein komplettes Nervensystem zusammenkleben kannst, frage ich mich, ist eine ganz andere Frage. Aber bei diesem Startup ging es ja auch erstmal immer nur so um die Basics. Ne? Also die Details sind dann wohl eher für Fachleute. Und dann zusätzlich gibt es noch ein paar Implantate in die Wirbelsäule, dass da Neuronen repariert werden. Und die helfen dann deinem Gehirn, neuronale Verbindungen mit deinem neuen Körper zu bilden.
Also ich habe halt überhaupt keine Ahnung davon, auch wenn es jetzt so um Querschnittslähmung geht oder so, aber wenn also manchmal frage ich mich, kann man den alten Körper, wir wollen ja alle nachhaltig sein, nicht auch irgendwie dann zurück reparieren, dass eben solche Sachen wie irgendwelche Nervennetze neu aufzubauen auch bei dem kaputten Körper funktionieren. Ich finde es irgendwie krass, dass man dann einen anderen Körper nimmt und alles dann da neu einbaut. Und das klingt auch irgendwie.
Du musst nur verkabeln. Du musst nur den Kopf verkabeln. Also nur in Anführungsstrichen.
Okay.
Also ich gehe mal. Ja. Also die nennen noch ein paar andere Szenarien, die ich auch hochgradig fragwürdig finde, wann du sowas brauchen könntest. Aber ich gehe davon aus, irgendwie du wirst eingequetscht und dein Körper ist einfach Matsche. Da kannst du nichts mehr reparieren. Ja. So. Aber du lebst dort noch ein paar Minuten und dann könnte man sagen, schnell, ein neuer Körper muss her. Die Idee, einen Kopf zu transplantieren, ist nicht neu. Lass uns aber gleich drüber sprechen. Ich habe geguckt, das ist geht das. Ja? Dazu gleich. Nochmal zurück zu diesem Startup.
Ja.
Das klappt.
Also genau, es ist ein Startup.
Es ist ein Startup, ja.
Startups, ey. They're killing me.
Ja, und wofür brauchen sie KI, habe ich mich auch gefragt. Dann wird erklärt, ja, die KI, die macht Folgendes. Während also die beiden Roboter da Nerven durchtrennen, gucken die, wo hast du was abgeschnitten und was musst du wo zusammennähen. Das, finde ich, klingt gut, besser als ein Post-it dran machen. So, ne?
Hey ChatGPT, wo muss ich
blaues Kabel. Ja, aber wie will denn die KI bitte lernen? Woran soll die lernen? Und wer macht denn da dann Qualitätssicherung? Also ich weiß, Qualitätssicherung klingt jetzt super deutsch, aber ich bin da ein Fan von. Also gerade im Krankenhaus. So, und jetzt, ich gehe mal davon aus, überspringen mal die ganzen Ja-Aber, ne?
Mhm.
Wie ist das dann für dich? Man weiß doch noch gar nicht, wie Gedächtnis und Bewusstsein funktioniert. Andererseits, du hast ja oft schon in der Geschichte der Menschheit irgendwelche medizinischen Eingriffe gemacht, ohne zu wissen, was du genau tust. Aber wenn ich jetzt meinen Kopf auf deinen Körper setze, bin ich dann noch in Ers?
Du bist dann noch zu ein paar Prozentteilen, Ineas, ja. Aber du bist auch ein Teil Sina.
Ja, also.
Und du kannst plötzlich auch keine krassen Yoga-Bewegungen mehr machen, die du ja vielleicht in deinem alten Körper sehr gut durchführen konntest.
Der herabschauende Hund, perfekt.
Mein Körper, den kann der neue Körper auf jeden Fall nicht, den herabschauenden Hund. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen.
Obwohl mein Gehirn genau weiß, wie es geht, vielleicht. Ja,
obwohl dein Gehirn eigentlich ein gutes Körpergefühl hat. Und wenn ich auf deinen Körper draufkomme, hoffe ich, dass ich immer noch genauso gut Skifahren kann zum Beispiel, weil das ist auf jeden Fall sehr stark in meinem Körpergedächtnis drin. Aber
dieser Körper, der war noch nie im Schnee, praktisch.
Ich meine, man kann ja dankbar sein, wenn man einen Körper hat, der sich bewegt, aber vielleicht sollte ich dann, also ich meine, ich habe einen Organspendeausweis, soll ich da irgendwie vielleicht noch ein paar Sachen eintragen dann?
Alles,
also, was mein Körper alles noch so für was mit dem Körpergedächtnis sozusagen dann mit übernommen wird, wenn mein Körper jemand anders bekommt?
Der Name sollte umgenannt werden, nicht Organspendeausweis, sondern einfach Körperspendeausweis, weil du würdest ja... Ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau, Körperspendeausweis. Also wer meinen Körper kriegt, der kann auf jeden Fall Skifahren und kann auch Fallschirm springen. So, das ist ein toller Skill, den man mit meinem Körper dann bekommt. Das kann ich ja mit eintragen. Vielleicht interessiert sich dann jemand für meinen Körper, wenn ich nicht mehr bin.
Ich denke jetzt noch mal einen Schritt weiter. So, Spenderkörper ist die eine Sache. Aber es wurde ja zuletzt schon wegen Organmangels jemandem ein Schweineherz eingesetzt.
Ja, der ist doch letztens gestorben. Hm,
aber wegen Viren, nicht wegen des Schweineherzes, sondern weil einfach da irgendwie, irgendwie eine Infektion da war. Mhm. Wenn du jetzt schon Schweineherz nutzen kannst als Mensch, wieso dann nicht auch den Schweinekörper?
Nein, we will not go there.
Doch, ich habe ein paar Ideen für Spin-Offs. Leute, die vielleicht auch mit ihrem Hund in den Urlaub fliegen und dafür den Doggy-Champagne buchen, die sagen vielleicht auch, wieso nicht eins werden mit dem Hund?
Ja, klar.
Wolpertinger to go, werde eins mit deinem Haustier.
Ja, genau. Wenn ich irgendwann den Husky-Körper habe, darf ich dann überhaupt noch mit jeder Airline fliegen? Weil ich zum größten Teil aus Hund bestehe? Also wie ist das dann? Kann ich dann nur noch mit Bark Air fliegen und muss immer $9,000 zahlen? Wenn ich meinen üblichen Weihnachtsflug nach New York mache, da entwickeln sich sehr wichtige Fragen.
Auch jetzt für Normalos, die vielleicht keinen Hund haben, aber auf der Arbeit nicht so richtig, kein richtiges Standing haben, könnte man auch sagen, bau dir doch einfach einen Zentauren und bedrucke alle mit deinem neuen Charisma. Du galoppierst ins nächste Meeting und da widerspricht keiner mehr.
Ja, das ist die Zukunft. Das wäre natürlich super, wenn man sich, also so läuft es ja irgendwann dann ab, das ist ja die Angst, die alle haben, dass man so Designerkörper irgendwann hat. Aber ja,
Zentaurenkörper
finde ich auch ganz cool.
Geht jetzt erstmal von Unfällen aus und Medizin. Es heißt Brain Bridge und sie haben einen Slogan: Breathing Live into new bodies, one head at a time. Und ich frage mich, ist es zu viel Ehre, dass wir über dieses Science-Fiction hier sprechen? Sagen wir mal ehrlich, über diesen Scheiß. Ja?
Ist es zu viel was?
Zu viel Ehre. Ja, also sollte man nicht einfach sagen, das, Unsinn, das wird nie im Leben, also ne, ja. Solange wir leben, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Aber sie haben ein Video. Und das Video ist lang. Ich habe es mir komplett angeguckt. Also es ist nicht nur so ein kurzes Werbevideo.
Von dem Startup.
Ja, es ist irgendwie 10 Minuten. Mhm. Und da zeigen sie die ganze Prozedur als Computeranimation. Und alleine schon der Roboter. Eigentlich eine gute Idee, er hat mehrere Arme, habe ich schon gesagt, ne? Aber dann, der ist humanoid. Er hat 2 echte Arme mit Fingern und hält dann jeweils ein Skalpell. Und dann hat er statt eines Kopfes noch Spinnenarme mit Werkzeugen dran. Und man weiß ja, dass Roboter für Akzeptanz humanoid sein sollen. Aber bitte, ja? Also wieso hat er noch Hände, Greifhände? Wenn ich ins CT muss, dann hat das CT ja nicht auch Beine und Arme und ich fahre da in den Mund rein oder in den Hintern. Also wieso hat es noch Greifhände? Das ist von Anfang an, das allererste Bild dieses Videos ist schon gleich so, what the fuck, was ist das denn für ein komischer Roboter?
Und aber ist es wirklich, also ist es wirklich ein humanoid aussehender Roboter,
nein,
der dann so eine Operation durchführt?
Weil das sieht
macht
aus,
gar keinen
also,
Sinn.
Es sieht aus wie ein Oberkörper.
Die können sowas
ja, das
gar
sind,
nicht, oder?
Das sind Schultern, sind Arme mit Fingern dran und oben sind noch so Operationsarme. Und das ganze Video ist mega creepy. Dann hast du diese animierten, abgetrennten Köpfe. Und dann wird animiert, wie du das Blut rauslässt, also unten dann so eine Art Petrischale so, und dann fängst du das ganze Blut auf, was da rausläuft. Und dann, ich habe das bei YouTube geguckt, zwischendurch kam immer Werbung für Mineralwasser mit Geschmack und ich dachte, boah, ich gehe kotzen. So, und dann zum Schluss.
Ganz kurz, ist es ein amerikanisches Unternehmen?
Die Homepage ist auf Englisch und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Am Schluss von dem Video wird gesagt, so, jetzt ist alles fertig. Und es wird immer skurriler, weil am Schluss wird gesagt, so, und jetzt machen wir noch am Schluss einen Gesichtstransfer zurück. Also,
Gesichtstransfer?
Also von dem Spenderkörper nochmal, das kriegst du dann das Gesicht. Ich dachte, Sekunde, ich dachte, ich kann meinen Kopf behalten. Also Fragen über Fragen. Und dann dachte ich so, jetzt, liebe Kinder, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht, selbst wenn das ein tolles Video ist. Hab also geguckt, die Homepage, sehr seriös. Die suchen auch, suchen Neurochirurgen, suchen Pressesprecher, alles. Kein Impressum, gut, woanders auf der Welt hat man keine Impressumspflicht, aber keine Adresse, keine Geschäftsführung. Diese Firma scheint nirgendwo registriert zu sein. Die einzige Person, die da genannt ist, ist ein Molekularbiologe und Science Communicator, Hashem Al-Ghaili. Und der macht wohl gerne futuristische Infografiken, die man leicht für echt halten kann. Und er hat vor ein paar Jahren schon mal für Furore gesorgt, als er eine Infografik gemacht hat, irgendein Startup möchte eine künstliche Gebärmutter herstellen, um Babys zu züchten. Das war aber nur Fake. Also sind wir auch hier reingefallen.
Bist du was ganz Großem auf der Spur, Ineas? Klingt es nämlich gerade.
Ich habe es ja gemerkt, im Gegensatz zu vielen anderen JournalistInnen. Und ich finde gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Also wie schnell macht Technologie Fortschritte, was wir alles schon transplantieren können. Dieses Startup ist definitiv nicht echt. Da lege ich jetzt mal meine Hand für praktisch ins Feuer, ich kann es nicht garantieren, aber das...
Die kannst du ja transplantieren, wenn die kaputt gehen.
Genau. Ich würde sagen, das ist nicht echt.
Viele fragen sich ja, was macht man, wenn man von einer Schlange gebissen wird? Aber in der Studie, die ich jetzt vorstelle, geht es um die wichtigere Frage, was mache ich, damit ich nicht von einer Schlange gebissen werde?
Sehr gut, sehr gut. So lobe ich mir das.
Genau, ne? Wir wollen immer präventiv sein, wir möchten immer das Unglück erstmal irgendwie vermeiden können, so. Damit wir nicht von der Schlange gebissen werden. Dazu gibt es tatsächlich nicht so viel Forschung, obwohl Millionen Menschen jährlich anscheinend von Schlangen gebissen werden und es auch echt viele Todesfälle gibt. Es gibt ja echt viele giftige Biester da draußen. Aber über das Bissverhalten an sich, also es gibt Gegengiftforschung und sowas, ne? Aber über das Bissverhalten an sich von der Schlange, da weiß man eher weniger. Und dann hat sich ein Biologe, Alves Nunes heißt der, an der Buntatan Institute eine Methode ausgedacht, um genau dieses Bissverhalten zu erforschen. Denn mittlerweile, also der aktuelle Wissensstand ist eher so, okay, Schlangen, die beißen nur, wenn du sie berührst oder auf sie drauf trittst, ne, und sie sich dadurch irgendwie angegriffen fühlen. Aber das scheint nicht der einzige Grund zu sein, warum so eine Schlange dich beißt. Wie würdest du denn rausfinden wollen, wie das Bissverhalten von Schlangen funktioniert beim Menschen? Was wäre eine gute Methode?
Ich müsste die Schlange ärgern und dann müsste sie mich beißen. Ich würde aber natürlich nicht mich selber hinhalten, sondern irgendwie eine Salami oder sowas.
genau. Ja, das also, fände ich gut. Genau, man könnte ja auch irgendwie einen Dummy nehmen, habe ich überlegt.
Ja, ne? Stimmt.
Vielleicht nimmt man auch irgendwie so einen, humanoiden Roboter von der OP, von dem du erzählt hast.
So einen Crash-Test-Dummy, ja, obwohl der ist vielleicht zu hart.
Ja. Ja, vielleicht erkennt die Schlange auch gar nicht, dass das jetzt ein, vielleicht beißt sie da gar nicht rein. So. Naja, aber Alves Nunes findet Schlangen so toll, dass er einfach gesagt hat, ich mache das. Ich nehme jetzt Schlangen, nähere mich denen und trete auf sie drauf und gucke, ob die mich dann beißen.
Bitte?
Das hat der gemacht.
Er
tritt auf Schlangen. Er hat in seine Studie ist darauf aufgebaut, dass er über 40.000 Mal auf eine Yararaka-Lanzenotter draufgetreten hat und dann die Ergebnisse, wann sie gebissen hat, wann sie am häufigsten gebissen hat, unter welchen Umständen, die wurden in der Scientific Reports veröffentlicht.
Nee, also
40.000 Mal auf eine Schlange getreten, das ist Forschung.
Ich habe gedacht, er ärgert sie mit dem Stock oder so, er reizt sie, ja, aber drauftreten.
Nee, er ist draufgetreten. Und ich habe mich auch gefragt,
warum so drastisch? Also, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
Naja, vielleicht auch, weil das einfach das Problem ist, warum Schlangen zubeißen. Weil die sind ja nicht so gut sichtbar wie ein Bär vielleicht oder ein anderes großes gefährliches Tier. Ne? Dann trittst du halt drauf, die Schlange denkt sich, ey, was soll das? Und dann beißt sie zu. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich nehme mir gutes Schuhwerk, denn diese Yararaka-Lanzenotter ist ziemlich giftig, ist eine südamerikanische Schlangenart, und trete drauf. Und ich erkläre dir jetzt den Ablauf von professionell in der Forschung auf Schlangen treten.
Genau, das muss ja irgendwie bei der Methods-Section gut beschrieben werden.
Genau, das wurde beschrieben. Also, es waren insgesamt 116 Schlangen übrigens, von dieser Schlangenart, die sie genutzt haben, 116 Exemplare. Und dann wurde eine Schlange genommen, wurde in so ein kleines Areal von 2 Quadratmeter reingesetzt im Labor, hat eine kurze Eingewöhnungsphase von 15 Minuten bekommen, dass die Schlange so weiß, okay, ich bin jetzt hier, kein Problem. Und dann hat er einen speziellen Schutzschuh gehabt aus Leder, der sehr gut gepolstert ist, der bis über die Knie reicht, also wirklich einen sehr, sehr hohen Stiefel eher. Und hat sich der Schlange genähert und dann mit seinem Schuh leicht auf sie draufgetreten. Also seine eigene Angabe ist, dass er wirklich nicht mit seinem ganzen Gewicht, er hat nicht so Stomp auf die Schlange drauf, sondern er hat ihr nicht wehgetan, sondern halt so ein bisschen auf sie draufgetreten und an verschiedenen Körperteilen der Schlange. Entweder Kopf oder Mittelteil oder Schwanz und hat dann geguckt, okay, in Abhängigkeit von Geschlecht der Schlange, Alter der Schlange, Größe, Temperatur und wie viel Uhr es gerade ist, Tag oder Nacht, wie wahrscheinlich ist es, dass das Ding mich in den Schuh beißt.
Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast, dass er nicht mit vollem Gewicht auf die Schlange gestiegen ist, weil das hätte ich aus methodischer Sicht fragwürdig gefunden. Ich trete mit voller Kraft auf die Schlange, danach beißt sie nicht mehr. Keine Reaktion mehr. 1A-Möglichkeit. Tatsächlich, glaube ich, würde das die Frage beantworten. Also, wie verhindere ich, dass ich von einer Schlange gebissen werde? Drauftreten, tot machen.
Ganz, ganz richtig drauftreten. Am besten nicht auf das Schwanzende, sondern einfach auf den Kopf.
Ja.
Ja, wobei mein Freund mir heute Morgen ein Video gezeigt hat, dass wenn man zum Beispiel eine Schlange köpft, also wenn du nur einen Schlangenkopf hast, dass auch der noch angreifen kann und sich bewegen kann. Womit wir jetzt wieder in der Horrorabteilung wären bei Fakt ab. Also das gibt's auch. Das heißt, du müsstest schon länger auf den Kopf drauftreten, nehme ich an, und ihn wirklich platt treten.
Der ist aber nicht der Autor dieser Studie. Also du hast ja keinen Interessenkonflikt.
Nein.
Okay.
Nein. überhaupt nicht. Naja, und sein Ergebnis ist, die Schlangen beißen. Je kleiner sie sind, umso eher beißt sie dich. Weibchen sind generell aggressiver und beißen eher zu. Und wenn die Temperaturen heißer sind, dann beißen die Schlangen auch eher zu. Was sich sehr deckt mit Daten aus Sao Paulo, die untersucht haben, wo im Sommer die meisten Schlangenbisse passieren. Und tatsächlich auch eher mit jungen weiblichen Exemplaren. Also die sind einfach sehr viel bissiger als die alten männlichen Schlangen zum Beispiel. Außerdem, Surprise, wenn du ihr auf den Kopf trittst, dann ist der Biss wahrscheinlicher, als wenn du eher auf den Schwanz oder auf den Mittelteil trittst.
Ja, ich glaube, das gilt auch für manche Menschen.
Ja. Ja, wenn du mir auf den Fuß trittst, dann wäre ich nicht so sauer, wie wenn du mich auf den Kopf trittst. Das gilt auch für mich. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt über die Anzahl, weil in einem Interview habe ich gelesen, dass er wirklich 40.000 Mal auf diese Schlange draufgetreten ist. Also auf diese 116 Schlangen. Und die Studie lief von Oktober bis November, irgendwann 2021. Und ich habe mich dann gefragt, wie viele Tritte sind das denn pro Tag? Also wie oft muss er denn auf diese Schlange treten? Und vielleicht kannst du mich ein bisschen unterstützen, weil...
Sehr gern.
Ich kann mir die Zahlen irgendwie nicht richtig erklären.
Also 40.000 Tritte. Wie lange da?
Ja, es sind 40.480 ungefähr.
Ja, rechnen wir mal mit 40.000. Da kriege ich das ja einigermaßen hin. So, jetzt, wie lange dauert das denn? Also, ich trete einmal drauf und notiere dann was. Dann sage ich vielleicht.
Genau, und es muss, die Schlange muss ja auch immer 15 Minuten Pause haben. So, ne? Also, es sind sehr viele Zahlen. Man muss auch dabei.
Warte mal, er kann ja alle 100 Schlangen in eine Reihe legen, lang trampeln und dann wieder nach vorne gehen. Dann hat sich die erste bis dahin erholt. Dann kriegst du es schnell dahin.
Aber er hat halt gesagt, dass er bei 116 Tieren, also über 300 Mal auf jedes dieser Tiere draufgetreten ist. Und das dann, also wenn es von Oktober bis November lief, sind es ja maximal 60 Tage. Vorausgesetzt, er arbeitet nicht nur an Werktagen, ja, weil dann wären das ja irgendwie über 900 Tritte am Tag, die er da irgendwie abhalten muss.
Langsam. Ich rechne ja auch. Okay, du hast gesagt, er hat.
Schreib auf dein kariertes Papier.
60, das ist nicht lustig. 160 mal.
116
Schlangen. Ja.
40.000 drauf.
Und wie oft hat er auf die 116 getreten jeweils?
Über 300 Mal. Über 300 Mal. Ich habe im Interview irgendwas von 30 Mal gelesen.
Dann kommt das ja in das Größenordnung 40.000. Also dann ist irgendwie jetzt Größenordnung 40.000 passt ja ungefähr.
Ja, stimmt, wenn diese Zahl stimmt.
Die stimmt schon mal. Also die wollte ich erstmal gucken, ob die stimmt. Das passt das ja. 40.000, okay. Ja, und dann ist die Frage, ob er das geschafft hat in der Zeit, ne?
Genau. Weil es gab morgens eine Session zum Drauftreten und es gab abends eine Session zum Drauftreten. Also morgens von 8 bis 11 und abends dann nochmal von weiß ich nicht, 18, 19 8 Uhr bis 11, 22 Uhr.
Schlangen treten, ne? Dann erstmal einen Knoppers. Genau. Und dann.
Ach, Donnerstagabend kann ich nicht, dann muss ich auf die Schlangen treten, tut mir leid. Ne? Und das sind ja nur 5 Stunden irgendwie. Also die 900 Tritte auf 5 Stunden verteilt, ich weiß nicht, vielleicht hast du recht und sie sind alle in einer Reihe aufgestellt.
900 durch 5, da müsste ja sozusagen 200 Größenordnung pro Stunde.
Das ist ein Stepptanz, oder?
Das ist ein Stepptanz, da braucht er also 200 pro, was habe ich jetzt gesagt, 200 pro Stunde.
Ne? Oh Gott, ja. Also man kann, die müssen irgendwie aufgelistet
werden. Das sind drei, vier Größenordnungen, zwei bis drei pro Minute. Passt doch. Ja, zack. So, ja? Notieren, oder? Oder verrechne ich mich jetzt total?
Na gut, aber dann müssen die ein ziemlich großes Areal haben. Ein großes Labor, wo 116 Schlangen jeder 1-2 Quadratmeter Areal haben kann. Also das ist hier schon die nächste. Das ist jetzt Teil B dieser Rechenaufgabe. Wie groß ist das Labor?
Also wenn er 180 pro Stunde heißt 3 pro Minute. Ja.
Okay, 20 aber du Sekunden musst ja die Schlange. Du legst ja die Schlange ins Areal und dann hat sie ja nochmal 15 Minuten, um sich an das Areal zu gewöhnen. Vorher wird ja nicht auf die Schlange draufgetreten. Okay, gut, das sind mir jetzt einfach zu viele Zahlen, das ist zu viel Rechnen. Wenn ihr wisst, wie groß das Labor ist, wenn ihr Bock habt auf eine Matheaufgabe da draußen.
Das ist mir zu viel Rechnen.
Durch
6, das schaffe ich nicht.
Ja, aber war es ja leider noch nicht. Dann schickt uns gerne eure Rechenlösung und wir können dann, damit wir endlich wissen, wie groß das Labor von Alvis Nunes ist in Südamerika im Institut. Okay, also ich bin fertig mit dem Podcast für heute, Ineas. Ich setze mich jetzt in meinen Flieger von Bark Air und fliege zurück mit meinem Pudel.
Mit deinem imaginären Pudel, ja.
Mit meinem imaginären Pudel zurück nach London.
Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee? Christoph König.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Jeden Tag passiert so viel.
Im Iran ist die Zahl der Hinrichtungen stark angestiegen.
Russland hat wieder Energieanlagen in der Ukraine angegriffen.
Und manchmal wird es auch einfach zu viel.
Deshalb packen wir bei Unboxing News jeden Tag ein aktuelles Thema aus.
Wir schauen uns an, was das für einzelne Menschen bedeutet.
Wie gefährlich ist es zum Beispiel, Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern?
Das kann jeden Moment der Luftalarm losgehen.
Warum sollte uns ein Rechtsruck in Europa interessieren?
Dann werden wir ein ganz, ganz anderes Europa erleben.
Wir liefern euch aber nicht nur persönliche Perspektiven auf ein Thema, sondern ordnen das Ganze auch für euch ein.
Massenproteste sind noch keine Bewegung.
Und fragen uns auch, was machen wir denn jetzt damit?
Wie viele Waschbären müssten wir denn essen?
Sie müssten auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als die Hälfte fangen, um da irgendwie einen Effekt zu haben.
Wir sind Rahel Klein und Ilka Knigge und das ist Unboxing News.
Jeden Tag ein Thema.
Mit persönlichen Perspektiven.
Am besten abonniert ihr Unboxing News sofort, damit ihr keine Folge verpasst.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.